Die Eels mit Fresh Blood auf Flux FM. Am Mittwochnachmittag, 17.10 Uhr bei mir im Studio, sitzt die Aktivistin und Autorin Svenja Gräfin, die sich das eben gehörte Lied gewünscht hat. Warum? Weil es in der Playlist stattfindet, die wiederum passt zu ihrem neuen zweiten Roman Freiraum, den sie uns hier vorstellen möchte. Am morgigen Donnerstag gibt es nochmal eine Buchpräsentation im Ocelot in der Brunnenstraße. Für die Veranstaltung verlosen wir gleich nochmal Tickets. Wir werden auch einzelne Exemplare des neuen Romans verlosen. Vorher quatschen wir aber ein bisschen miteinander. Schön, dass du es mal wieder zu Flux FM geschafft hast. Herzlich willkommen, Svenja Gräfin. Na, wie geht's? Alles gut soweit?
Ja, alles gut.
Das Veröffentlichungsdatum ist jetzt ein bisschen her. Ich glaube, Ende März ist es offiziell rausgekommen, das Buch.
Ja, bald schon einen Monat alt.
Ja, das heißt, da hat sich die ganz große Aufregung, die man vielleicht verspürt, kurz vorm Veröffentlichungsdatum hat sich ein bisschen gelegt, oder?
Ja, ach, das war auch, vorher war eh schon Buchmesse und alle haben gratuliert, aber Stimmt. Das Buch war offiziell noch gar nicht draußen. Ja. Das war so ein bisschen, es war eh weird, aber jetzt ist cool, jetzt bin ich froh.
Wie ist das, wenn mit einem unveröffentlichten Material quasi die Buchmesse bespielt wird? Du hast ja durchaus Reaktionen erlebt. Ist das was einen so ein bisschen runterbringt oder war das komisch im Vorfeld der Veröffentlichung schon?
Also das Buch gab es schon auf der Messe, man konnte es auf der Messe auch kaufen, aber der ET war halt erst eine Woche später. Also das war einfach so ein bisschen seltsam, aber ja, es war so eine sehr lange Geburt, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Genau, aber ja.
Eine lange Geburt, die aber schlussendlich erfolgreich über die Bühne gegangen ist.
Kein Glück.
Freiraum heißt jetzt dein zweiter Roman. Freiraum steht da in dicken Lettern vorne drauf. Ein Titel, mit dem du gar nicht immer so richtig zufrieden warst. Mittlerweile hast du aber deinen Frieden geschlossen mit dem Wort Freiraum auf dem Buch. Was war da los? Warum hattest du kurz Probleme mit Freiraum als Titel?
Also es war zuerst mein Arbeitstitel, also es ist schon auf meinen Mist gewachsen und der Verlag hat dann irgendwann entschieden, okay, das Buch heißt jetzt so und da dachte ich erst, ich weiß nicht, weil der Begriff halt auch schon so ein bisschen abgegriffen irgendwie ist. Mhm. Also es gibt super, super viele Bars oder Clubs oder auch linke Zentren oder sowas, die Freiraum heißen oder ja, ich glaube generell so in linken Kontexten ist das Wort irgendwie sehr stark belastet. So.
Ja.
Aber inzwischen finde ich das ganz gut. Also auch, dass es so für jede Person, glaube ich, auch was ganz anderes bedeuten kann oder auch so viele Bedeutungen haben kann.
Ja. Und es geht ja durchaus auch in Gefilde, die man als linke Wohnalternativprojekte bezeichnen könnte. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Einblick in die Story, die du aufgeschrieben hast. Es geht um Wela und Maren, die schon seit langen Jahren eine Beziehung führen und die schließlich den nächsten Schritt wagen wollen und ein Kind gemeinsam großziehen möchten. Da stellt man natürlich fest, in der Stadt gibt es keine größere Wohnung mehr, die man sich leisten kann. Wir müssen also unter Umständen die Stadt verlassen. Sie finden dann bei der Schwester von Maren die Möglichkeit unterzukommen. Die ist in so einem Hausprojekt untergekommen auf dem Land und fahren dann eben dorthin und schaffen es auch dort einzuziehen. Es klingt erstmal alles super. Also Problemstellung ist vorhanden und das Problem ist gelöst. Man zieht aufs Land. Es bröckelt dann aber doch einiges und es stellt sich heraus, dass diese vermeintlich einfache Haus- und Wohnsituation doch auch Komplikationen beinhaltet.
Super schöne Zusammenfassung.
Ja, gut, können wir aufhören an dieser Stelle.
Ja, genau.
Ja. Diese Konstellation ist, oder du hast in einem Interview mal gesagt, dass du das Gefühl hast, dass dieser zweite Roman durchaus politischer ist als dein Erstling, das Rauschen in unseren Köpfen. Hast dann aber auch gleichzeitig im selben Atemzug gesagt, es ist keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern es ist mir so passiert, es ist einfach ein Abbild auch meiner persönlichen Situation.
Ja, also ich habe mehr oder weniger so an meiner Lebensrealität entlang geschrieben, beziehungsweise an der Realität überhaupt. Ich meine, der Wohnungsmarkt ist ein Riesenproblem, so nicht nur in Berlin, in allen großen Städten eigentlich, in allen Städten, überall. und ja, irgendwie ist das halt ein Thema, womit ich mich auch im Vorhinein schon ziemlich viel beschäftigt habe, so aus privaten Gründen, aber auch so, um das irgendwie politisch zu verfolgen. Und ja, deswegen ist es tatsächlich dann irgendwie so passiert, weil es, glaube ich, auch ein Problem ist, womit viele jetzt konfrontiert sind, also gerade so Leute, ich hasse das immer, das zu sagen, aber so die Generation Y, ne, so die Leute, die jetzt vielleicht mit dem Studium fertig sind oder ins Berufsleben starten oder Familien gründen wollen, die halt dann wirklich auch merken, ach krass, okay, es geht ja gar nicht in erster Linie irgendwie um die geile Selbstverwirklichung oder um den krassen Job. Ich muss in erster Linie irgendwie Geld rankriegen, um überhaupt die Miete zahlen zu können.
Ja.
Und ja, irgendwie platzt so ein bisschen dieses Versprechen, glaube ich, was dieser Generation oft gemacht wurde. So dieses, du kannst alles erreichen und alles ausprobieren und pipapo.
Ja, das ist eine Ausgangssituation, die dich unter Umständen auch dazu brachte, über dieses Thema zu schreiben. Und was hier halt auch besonders auffällt, ist diese alten Schlagworte aus den 70er Jahren, das Private ist politisch, ja, die funktionieren halt wirklich immer noch. Denn ja, je länger man sich und je genauer man sich mit seiner privaten Situation auseinandersetzt, desto mehr stellt man fest, ist durch politische Umstände geprägt, was mir quasi widerfährt. Also der Wohnungsmarkt kann durch politische Maßnahmen unter Umständen entkräftet werden.
Ja.
Und auch das Pärchen, das finde ich auch ganz schön im Roman, dass er eben weit weg vom Heteronormativen quasi funktioniert. Das Pärchen, das sind ja zwei Frauen, die da erzählt werden. Auch die haben aufgrund der Tatsache, dass eben ein Pärchen ist, das aus zwei Frauen besteht, dann doch andere Hürden zu überwinden, als das Männlein-Weiblein zusammenlebende Pärchen so haben würde.
Absolut.
Wann ist dir das bewusst geworden, dass dieses Private so ins Politische überschwenkt oder dass das vielleicht auch ein guter Ausgangspunkt ist, um politischer zu schreiben?
Ich glaube, das ist einfach so, also ich engagiere mich seit ein paar Jahren jetzt so im Bereich Netzfeminismus, wie man so sagt. Und ich glaube, damit hat das eigentlich so angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, krass, eigentlich ist alles, was ich irgendwie in meinem privaten Leben mache, hat irgendwie eine politische oder kann eine politische Konsequenz sein, haben. Und ja, ich glaube, das kam so darüber. Und dann eben auch einfach Erfahrungen, die man macht oder die ich gemacht habe, genau.
Und ist es nicht auch so, das hört man öfter ja von Autoren und Autorinnen, dass sich die eine oder andere Figur, die man quasi anstupst, indem man sie erfindet und in die Welt setzt, dass sie sich dann so weiterentwickelt und plötzlich auch von der Autorin Dinge verlangt, die vorher nicht klar waren?
Ja, das ist ziemlich praktisch. Man muss wirklich nur so den Anstoß liefern und dann geht das wie von selbst.
So glaube ich dir das jetzt aber auch nicht.
Nee, so ist es auch tatsächlich nicht. Aber ein Stück weit natürlich verselbstständigt sich das schon irgendwann. Also ich habe die Figuren auch nicht mir vorher so überlegt und Steckbriefe geschrieben oder so. Die sind, ja, ich hatte so Grundideen und habe mir die dann quasi erschrieben. Also
aber ein relativ großer Cast dann doch. Wenn man jetzt über eine Verfilmung nachdenkt, wir haben ja den Soundtrack schon zusammengestellt im Prinzip.
Ja, genau.
Und fordern hier die Produktionsfirmen dieser Republik auf, sich doch um diesen Stoff zu kümmern.
Ja, eignet sich hervorragend auf jeden Fall.
Wirklich. Ich habe ein paar Szenen, die da auch auf dem Landhaus stattfinden, da habe ich wirklich schon so Bilder gesehen.
Ich habe auch so geschrieben, tatsächlich. Also ich habe teilweise mir das erst so, ja, so skriptmäßig, ich habe kein wirkliches Drehbuch geschrieben, aber erst so handschriftlich irgendwie notiert, wie diese Szenen aussehen könnten und bin darüber dann quasi so in die Details gegangen und habe darüber irgendwie die Szenen erarbeitet.
Also. Was auch auffällt, ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Schreibstil, finde ich. Du hast einen eigenen Rhythmus, du lässt Anführungszeichen weg, wenn es in die direkte Rede geht. Das sind Dinge, die dann doch einfach auffallen, die einem sofort ins Auge springen. Was dazu führte oder wie es dazu kam und warum das dir wichtig ist, darüber sprechen wir vielleicht nach einem weiteren Song aus dem Soundtrack zum Roman Freiraum von Svenja Gräfen, The Kills. Mit Echo Home habe ich jetzt hier auf dem Plattenteller. Du hast quasi eine Spotify-Playlist zum Roman zusammengestellt, auch weil du dieses filmische.
Ja, und auch einfach, weil ich das selber mag, irgendwie so Musik zu Texten zu haben und weil ich viel zu Musik geschrieben habe.
Ja. Und das ist auch wieder was mich gleich interessieren wird im zweiten Teil unseres Gesprächs. Wie viel Beat hat man als Autorin im Hinterkopf, wenn man einen Roman schreibt? Vor allen Dingen dann, wenn man schon so Poetry-Slam-Erfahrungen hat. Denn die Poetry-Slammer, das sind ja alles verkappte Rapper, die haben alle einen Beat im Kopf, wenn sie vortragen. Behaupte ich einfach mal. Diese kontroverse These wird gleich heiß diskutiert hier auf Flux FM nach diesem Song von The Kills, Echo Home. The Kills mit Echo Home aus dem Soundtrack zum Roman Freiraum von Svenja Gräfen. Die Spotify-Playlist findet man unter Freiraum, oder?
Ja,
das ist doch toll.
Richtig schön, dass das jetzt mal so das Werbung dafür gemacht hat. Fantastisch.
Flux FM bewirbt Spotify-Playlists im laufenden Programm. Fresh Blood von den Eels haben wir vorhin gehört, Echo Home von den Kills. Bei Echo Home von den Kills hatte ich gerade wirklich ein bisschen auch das Paar vor Augen. Dass ich, ja, das ist ja so ein bisschen so, come home und so.
Ja,
es ist kitschig, aber
pathetisch.
Ja, aber das, finde ich, beschreibt irgendwie das Pärchen ganz gut, die ja dann doch an den guten Stellen oder in den Zeiten, in denen es dem Pärchen gut geht, die sich gegenseitig so eine Wärme geben und geben gegenseitig auch so ein Heimatgefühl vielleicht vermitteln, das sie sonst gar nicht gespürt haben. Und das Kompliment muss ich dir kurz auch noch on air quasi machen. Und zwar finde ich, dass du die Szenen der Liebe oder die Momente der Liebe ganz schön beschreibst, eben ohne zu kitschig zu werden. Das sind Momente, die dann doch ans Herz gehen, wo man aber nicht denkt, ja, das ist jetzt wieder so ein Liebesroman, das möchte ich überhaupt nicht lesen. Nein, im Gegenteil, du schaffst es echt schön, diese Szenen zu beschreiben. Der Schreibstil, wir hatten es vorhin schon erwähnt, unterscheidet sich von dem anderer Autoren und Autorinnen, das ist gut, aber auch orthografisch machst du da alle Sachen anders, du setzt keine Anführungszeichen und hast aus meiner Sicht da so eine Unmittelbarkeit im Dialog, weil man manchmal sich als Leser auch fragt, war das jetzt direkte Rede oder nicht? Und dadurch hat man einen ganz anderen Flow im Lesen, finde ich auch. Woher kam diese besondere Herangehensweise? Wie bist du darauf gekommen?
Ich glaube, ich habe einfach nie viel direkte Rede in Prosatexten gehabt. Ja. Und habe dann irgendwann, weil ich das auch gar nicht so gerne mag, weil ich oft finde, dass es nicht zum Rest der Texte passt. Oder manchmal ist es so eine gestellte Sprache, wo ich mir auch, wenn ich selber irgendwie Bücher lese, denke, boah, niemand würde das so sagen. Das ist irgendwie, da kriege ich Gänsehaut.
Also deutschsprachige Dialoge, auch in Drehbüchern, schwieriges Thema, finde ich auch.
Super schwierig. Ja. Und deswegen habe ich das irgendwie oft vermieden und dann aber irgendwann doch angefangen, das damit so ein bisschen herum zu experimentieren. Und irgendwie war das dann für mich so eine, also es hat sich auch einfach so ergeben tatsächlich, dass ich dann keine Anführungszeichen verwendet habe. Und dann auch irgendwann gemerkt habe, geil, dann kann man ja wirklich so ein bisschen damit spielen, so ob das jetzt wirklich jemand sagt oder ob die Person sich das nur einbildet oder ob das irgendwie, ja.
Mich erinnert das komischerweise an die ganze Mumblecore, die German Mumblecore-Szene in Anführungszeichen, die es im Film gibt, um Axel Ranisch herum und so, die jetzt mittlerweile sagen, wir sagen den Leuten jetzt beim Drehen, um was es geht im Dialog, aber die sollen gefälligst selbst den Dialog entwickeln im Spiel, weil er sonst, also weil er sonst eben so gestellt wird. Und durch das Improvisierte kriegt er was Echteres, was Leichteres, was Authentischeres. Das ist ja auch was, was du vielleicht schaffst, indem du die Anführungszeichen weglässt. Jetzt ist auch ein besonderer Rhythmus zu spüren, das hatten wir vorhin auch schon kurz angeschnitten, das Thema. Und da habe ich dann wieder wie immer den Verdacht, wenn Leute aus der Poetry Slam Ecke kommen, dass dieser Rhythmus dann mit dem Beat zu tun hat, den man im Kopf hat, wenn man auf der Bühne steht. Ist das bei dir so zusammenzubringen oder sagst du, das sind einfach wirklich zwei verschiedene Welten, in denen ich verschieden denke, die ich auch versuche auseinanderzuhalten?
Also ich finde tatsächlich immer, dass man, oder ich schreibe komplett anders, wenn ich für die Bühne schreibe oder wenn ich längere Prosa schreibe. So, mir wird es oft gesagt, man liest total raus, dass du Poetry Slam gemacht hast. Ich finde das eigentlich gar nicht, weil es halt wirklich komplett anders, eine andere Herangehensweise ist. Und grundsätzlich ist ja auch alles erlaubt erstmal auf Poetry Slam Bühnen. Ja. Das muss ja nicht unbedingt sowas mit Beat sein. Das kann ja auch Prosa sein.
Ja.
Und anders, Prosa kann auch irgendwie einen Beat haben oder so ein bisschen
muss verschwimmen. Muss es, glaube ich, sogar. Ich glaube, dass die Behauptung, dass jetzt nur Poetry Slam mal den Beat in die Prosa-Texte reinkriegen, das ist völlig falsch. Das ist kompletter Blödsinn, den ich gerade erzählt habe. Denn natürlich muss ein gewisser Sprachrhythmus vorherrschen, damit man auch Lust hat, das Buch zu lesen, damit man in den richtigen Häppchen die richtige Informationsmenge bekommt und so. Das hat ja viel auch damit zu tun.
Ja, also es ist mir selbst beim Lesen irgendwie auch wichtig oder was, wonach ich immer suche, so mehr als, krass, das ist irgendwie ein Thema, was mich total vom Hocker haut oder die Geschichte finde ich spannend. Erstmal muss ich irgendwie so mit der Sprache connecten oder mit dem Rhythmus.
Ja, das Thema hatte ich letztens mit Lukas Rietschel, der lustigerweise auch bei Ullstein seinen Debütroman veröffentlichte, der auch einen ganz eigenen Flow quasi entwickelt hat. Könntest du uns nicht ein kleines Stück vortragen unter Umständen aus dem Buch an dieser
kleines
Stelle?
Stück.
Ja, das fände ich ganz gut, damit man die Behauptung, dass da ein eigener Rhythmus vorherrsche, dass man die auch mal untermalen kann hier mit einem rhythmisch vorgetragenen Textauszug.
Ja, jetzt aber no pressure.
aus dem Roman von Svenja Gräfen, Freiraum.
Genau, ich lese einfach was vom, ziemlich am Anfang, das sich, glaube ich, dann selbst erschließt. Als vor ihnen bloß noch Krümel liegen auf bunten Tellern, in der Pfanne ein winziger Rührei-Rest längst kalt geworden ist, da schlägt Theo die Beine übereinander. Er hält sein Glas in der linken Hand, er räuspert sich und sagt dann, so, wir sind ja schließlich nicht zum Spaß hier. Er grinst, er zwinkert Wela zu. Er sagt, also die Idee hier ist tatsächlich eine Alternative zu schaffen. Ein Ort, um den es um mehr geht als um so ein Nebeneinander her. Das heißt, sich umeinander zu kümmern, sich zu unterstützen und in erster Linie auch ein Ort, an dem man überhaupt wohnen kann. Ellen unterbricht ihn. Vielleicht erzählst du, wie das alles hier angefangen hat? Das erklärt ja schon das meiste. Ja, wollte ich gleich, sagt Theo. Danke, Ellen. Er fährt fort. Woanders jedenfalls ist das ja nicht mehr möglich. Ihr kennt das ja in der Stadt. Wie lange sucht ihr jetzt nach einer Wohnung? Vielleicht anderthalb Jahre, sagt Maren. Sie sieht Wela an und Wela nickt. Sie fügt noch hinzu. Schon ein bisschen länger. Theo nickt langsam. Das ist alles kaputt, sagt er. Wohnen darf ja wohl keine Glückssache sein. Ist es aber inzwischen geworden. Man zahlt einen Arsch voll Miete und am Ende wird man trotzdem rausgeworfen oder es wird immer teurer. Ja, bei uns nämlich, sagt Maren. Schon wieder, fragt Joe. Nicht so furchtbar viel, sagt Maren, 40 Euro, aber es ist jetzt das vierte Mal in 3 Jahren. Gott, wir haben einfach ein Riesenglück mit diesem Haus, sagt Ellen. Wem gehört denn das Haus, fragt Wela. Habt ihr das gekauft? Das gehört zunächst einmal denen, die es bewohnen, sagt Theo. Es gehört uns allen zusammen. Also streng genommen habe ich es geerbt, aber wir haben zusammen renoviert, wir haben Geld reingesteckt. Dieses ganze Materielle, dieses Gesülze von Besitz und was ist jetzt mein Haus, dein Haus, das bringt uns ja einfach nicht weiter. Darek breitet die Arme aus. Das ist hier nämlich eine Oase inmitten vom Kapitalismus, sagt er theatralisch. Theo schmunzelt, er lächelt matt. Natürlich nicht ganz. Ich meine, die meisten von uns haben Lohnarbeit. Carsten ist Lehrer, Nat ist Tischlerin, Ellen ist jetzt in dieser Gemeinschaftspraxis. Ich bin Therapeutin, fügt Ellen hinzu. Joe und ich sind selbstständig, sagt Theo. Und Darek arbeitet im Theater in der Stadt. Naja, ich jobbe, sagt Darek. Es spielt auf jeden Fall keine Rolle, wer jetzt wie viel verdient, sagt Joe. Das nimmt ganz schön den Druck. Man weiß eben immer, die anderen sind auch noch da. Als Backup. Nat lehnt sich zurück. Sie streicht sich über ihre kurzen Haare. Sie lächelt. Sie lächelt Wela an. Und fährt Theo fort, erhebt einen Zeigefinger. Alle arbeiten ja auch hier. Im Haus. Im Haushalt. Kochen, einkaufen, putzen und sowas. Wir kümmern uns alle mal um Eli. Und das ist ja noch so ein springender Punkt, sagt Joe. Mit Nachdruck. Und als wäre es geplant, beginnt Eli ein Brabbeln. Eli wirft ein paar Silben, wirft Halbworte in den Raum. Joe nimmt Eli auf den Arm. Ihr wollt doch auch Kinder, oder nicht? Jetzt räuspert sich Theo gegenüber Carsten. Für Kinder ist das perfekt, sagt er. Ich bin so froh, dass Eli hier aufwächst und nicht in der Stadt. Und die Sache mit der Betreuung, wirft Joe ein. So ist es viel einfacher, hier ist ja immer irgendwer da. Und dann natürlich die Langfristigkeit, sagt Carsten. Ich glaube, Theo, lass mich kurz ausreden. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass schon so ein gewisses Commitment dabei ist. Theo nickt, er nickt nachdenklich. Dann fragt er, habt ihr da einen konkreten Plan? Wela wird heiß im Gesicht, sie spürt das. Einen wellenartigen Anstieg der Temperatur. Marens Hand liegt auf ihrem Oberschenkel und sie greift danach. Maren zögert einen kurzen Moment, aber sie ist keine, die herumdruckst. Sie sagt dann, also tatsächlich ja. Theos Lippen kräuseln sich zu einer Art Grinsen und er sieht Maren an. Wela denkt sich, weil er Maren schon kennt, und er fragt, wie wollt ihr das machen? Wela schluckt und weiß kurz nicht, wie sie das einordnen soll, diese Frage. Aber es fragt ja immerhin nicht irgendwer. Es fragt jemand, den sie erst eine Stunde lang kennt. Aber trotzdem ist das was anderes. Da ist eine Ärztin, die uns hilft, sagt Maren. Glück gehabt. Und du willst es kriegen? Fragt Theo. Noch immer fixiert er Maren dabei. Genau. Und woher kommt's dann, das Sperma? Das bestellen wir in Dänemark, sagt Wela. Sie sagt es eilig, schnell, bevor Maren antworten kann. Schon witzig, oder? Sagt Maren. Sie grinst. Wir bestellen uns Sperma in Dänemark und vielleicht noch einen Couchtisch dazu. Die anderen lachen. Theo lacht in Ansätzen. Er schüttelt den Kopf dabei. Na gut, sagt er. Gut, dass es sowas wie Dänemark gibt. Als Möglichkeit. Für euch.
Vielen Dank, Svenja Gräfen. Das war ein Auszug aus dem Roman Freiraum, der just erschienen ist. Im Ullstein Verlag. Morgen gibt's eine Lesung im Ocelot in der Brunnenstraße. Für diese werden wir gleich ein paar Tickets verloten. Ich finde, man spürt schon im Dialog so ein bisschen vor, dass da nicht alles die ganze Zeit glatt gehen wird. Wenn einer das schon so gut. Commitment einfordert.
Ja, gefährlich. Das war mir schon auch wichtig,
dass man da was spürt.
Dass man da was spürt. Ich hoffe, alle LeserInnen
haben
Sie
was gespürt, meine Damen und Herren da draußen? Wir gehen davon aus. Freiraum ist jetzt dein zweiter Roman. 2017 hast du das Rauschen in unseren Köpfen herausgebracht. Damals hast du uns auch kurz besucht für eine 3-Minuten-Lesung zum Wochenende. Du machst Workshops, du hältst Vorträge über Sexismus, Feminismus. Was ist als nächstes geplant, außer jetzt der Lesung morgen im Ocelot? Was hast du so vor?
Ein paar weitere Lesungen. Mhm. Also ich bin ein bisschen mit Freiraum unterwegs und ansonsten würde ich gerne auch mal wieder was schreiben. Dazu komme ich gerade irgendwie überhaupt nicht. Mhm. Und ja, mal gucken. Vielleicht irgendwann.
Ja, wenn dir einfällt, wie FluxFM dich da unterstützen könnte, dann sag uns gerne Bescheid. Ha. Vielleicht können wir dir auch quasi Freiräume schaffen, sei jetzt mal ganz stumpf an dieser Stelle. Also morgen Abend live im Ocelot in der Brunnenstraße. Svenja Gräfen, die ihren neuen Roman Freiraum nochmal vorstellen möchte. Wer da hingehen will, wir haben zwei Eintrittskarten, die wir verlosen dürfen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000, das ist die Nummer zum Glück für die Eintrittskarten fürs Ocelot in der Brunnenstraße am morgigen Abend. Und die Bücher verlosen wir per Mail, denn wir brauchen eure Adresse in der E-Mail am besten, damit wir wissen, wohin wir die Bücher schicken sollen. Ihr haut eine Mail raus an win@fluxfm.de. Als Betreff gerne Freiraum verwenden, dann wissen wir, um was es geht. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Freiraum. Schreibt eure Adresse mit rein, damit wir wissen, wohin wir die Bücher schicken sollen. Und für die Tickets für die Lesung morgen ruft ihr an unter der 030 2000 9000. Svenja Gräfen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Meine Damen und Herren und alles dazwischen, darüber, daneben und was es sonst noch so gibt. Wenn ihr möchtet, schaut euch doch nochmal um, auch auf Twitter nach Svenja Gräfen.
Oder Instagram.
Instagram ist noch besser. Nicht mehr so, oder was?
Nee, niemand ist mehr bei Twitter.
Ich schon.
Aber es ist schlimm, es ist ein hartes Pflaster.
Und aktualisiere und warte auf einen neuen Tweet von Svenja Gräfen.
Ja, nee, it's not happening.
Shit. Also checkt Instagram und folgt der Autorin, Aktivistin und Künstlerin Svenja Gräfen, die jetzt bei mir im Studio war. Vielen Dank nochmal für deinen Besuch. Viel Erfolg morgen bei der Lesung und viel Erfolg beim Zeitfinden fürs Weiterschreiben.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Bis tschüss.
Bald. Ciao.